Detektor FM. Zurück zum Thema.
800.000 Tote in 100 Tagen. Das war die tragische Bilanz des Völkermordes in Ruanda. 1994 brachte die Hutu-Mehrheit des Landes 75% der in Ruanda lebenden Tutsi um. Bereits im selben Jahr wurde im tansanischen Arusha der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda gegründet. Er sollte die Drahtzieher des Genozids verurteilen. In dieser Woche beendet er nach 20 Jahren seine Arbeit. Die Prozesse sind abgeschlossen. Ob alle Täter tatsächlich gefasst und verurteilt wurden und wie Ruanda mit dem Genozid umgegangen ist, darüber spreche ich mit dem Völkerrechtler Gerd Hankel. Er untersucht den Völkermord in Ruanda seit 12 Jahren. Guten Tag, Herr Hankel.
Ja, guten Tag.
Herr Hankel, auf der Anklagebank in Arusha saßen ja hochrangige Vertreter der ruandischen Gesellschaft, Minister, Unternehmer, sogar der Premierminister. Jetzt sind die Prozesse beendet. Konnte man denn alle Täter tatsächlich fassen und verurteilen?
Nein, es ist so, dass einige der Drahtzieher des Völkermords immer noch auf der Flucht sind. Unter anderem ein Herr Kabuga, der als Finanzier des Völkermords oder vieler Völkermordtäter, vieler hochrangiger Völkermordtäter gilt. Er wird im Ausland vermutet und er soll auch, sollte er gefasst werden, in Arusha abgeurteilt werden. Also dann wird das Gericht nochmal in einer bestimmten Konstellation zusammentreten, um ihn abzuurteilen.
Und das heißt, die Arbeit wird jetzt, ich will nicht sagen unterbrochen, aber soweit sie abgeschlossen werden konnte, aber wenn diese Menschen noch gefunden werden, dann wird es auch wieder aufgerollt.
Ja, so ist es. Also im Augenblick ist das Arusha-Gericht am Ende der Arbeit angelangt. Es gibt keine Angeklagten mehr. Aber sollten die Hauptverantwortlichen eigentlich des Völkermords, sollten die gefasst werden, das sind insgesamt 3 Personen, dann wird es eine Neuauflage des Gerichts geben.
Die Prozesse haben sehr lange gedauert. Also der Gerichtshof hat 20 Jahre ja gearbeitet. Manche der Angeklagten haben auch 20 Jahre auf das Urteil gewartet, wurden dann freigesprochen. Das gleicht ja dann im Grunde einer Gefängnisstrafe ohne Tatbestand. Was waren denn die Gründe dafür, dass es sich in einigen Fällen so sehr lange hingezogen hat?
Der Hauptgrund ist, dass das Verfahrensrecht dem angloamerikanischen Recht entnommen ist. Das heißt also, in diesen Verfahren jetzt in Arusha ist der Richter mehr Moderator. Die Anklage bringt etwas vor, die Verteidigung reagiert darauf, die Verteidigung bringt wieder etwas vor, die Anklage reagiert darauf. Das dauert sehr, sehr lange. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist sehr, sehr schwer, Beweise beizubringen, diese Beweise zu bewerten. Also alles das dauert sehr, sehr lange und ist anders, als wir das kennen im kontinentaleuropäischen Recht, wo der Richter nicht Moderator ist, sondern wo der Richter auch darüber bestimmen kann, wann die Beweisaufnahme abgeschlossen wird und wann nicht. Und das dient auch dann der Beschleunigung des Verfahrens. Das gibt es in Arusha nicht.
Es gibt ja auch noch eine andere Besonderheit, neben dem Strafgerichtshof eben auch die lokalen Gacaca-Gerichte, die in Ruanda den Genozid aufklären sollten. Da entscheidet die Dorfgemeinschaft über die Verurteilung von Einzelnen. Wie hat das funktioniert?
Ja, so ist es. Also in diesen Verfahren, die von 2002 bis 2012 stattfanden und etwa 1 Million Menschen angeklagt haben, gab es keine Verteidigung, es gab keine Anklage. Es gab 7 Richterinnen und Richter und es gab die örtliche Bevölkerung, die in einem Prozess von Rede und Gegenrede darüber befunden hat, ob jetzt eine betreffende Person, wie behauptet, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort war und eine bestimmte Straftat begangen hat. Das ging sehr, sehr häufig, ich habe es oft verfolgt, sehr, sehr häufig hin und her. Und dann haben sich die Laienrichterinnen und Richter ein Urteil gebildet und den Angeklagten oder die Angeklagte, zu 90% waren es Männer, verurteilt. Das Strafmaß im Höchstmaß konnte eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeuten.
Nun ist Ruanda, kann man ja sagen, wirklich ein traumatisiertes Land erstmal gewesen durch diesen Genozid. Wie ist denn die Lage im Moment? Wie ist die Stimmung? Hat man das Gefühl, dass da jetzt Gerechtigkeit passiert ist oder sind da immer noch ganz viele offene Fragen oder ungeklärte Ressentiments auch?
Es ist Recht gesprochen worden, das ist eins. Ob dadurch Gerechtigkeit hergestellt worden ist, das wage ich zu bezweifeln. Man sagt ja nicht von ungefähr, dass es etwa eine Generation dauert, bis solche traumatisierende Erfahrungen, solche Phasen der Begehung von Massenverbrechen auch nur annähernd überwunden worden sind. Das Hauptproblem der Gacaca-Verfahren, aber auch das Hauptproblem in Arusha für viele Menschen heute in Ruanda. Und das ist immer noch die große Mehrheit, über 80% sind Hutu, obwohl es die Bezeichnungen heute offiziell nicht mehr gibt. Aber in den Gacaca-Verfahren war natürlich klar, wer ist Hutu, wer ist Tutsi, wer ist möglicher Täter, wer ist Opfer. Das heißt, die Begrifflichkeiten sind noch in allen Köpfen. So, und ausgehend von dieser Situation ist es ein großes Problem, dass in Arusha wie auch in den Gacaca-Verfahren ausschließlich Hutu verurteilt worden sind. Denn Carla Del Ponte, sie war Anklägerin in Arusha bis 2003, wollte auch Mitglieder der aktuellen Regierung oder der aktuellen militärischen Führung in Ruanda, also der Sieger des Bürgerkriegs und der anschließenden völkermörderischen Phase, vor Gericht stellen, weil sie gesagt hat, sie haben in Bekämpfung der Verbrechen dort selber viele, viele Verbrechen begangen. Und diese Verfahren haben nicht stattgefunden. Und auch vor den Gacaca-Gerichten nicht stattgefunden. Und das dient vielen Ruandern heute dazu zu sagen, naja, das war doch in gewisser Weise eine Art einseitige Justiz, eine Siegerjustiz. Und sie wird dem Versprechen, nämlich zur Versöhnung in Ruanda beizutragen, nicht gerecht.
Bei allen offenen Fragen, die möglicherweise noch geblieben sind und auch vielleicht bei aller emotionalen Aufarbeitung, die noch nicht stattfinden konnte, dieses Wechselspiel aus lokalen ethnischen Gerichten und einem internationalen Strafgerichtshof auf der anderen Seite ist oder war ja weltweit einzigartig. Welche Lehren lassen sich denn Ihrer Meinung nach aus der Aufarbeitung des Völkermords von Ruanda in dieser Form für die Zukunft ziehen?
Zunächst einmal, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass es eine justizförmige Aufarbeitung dieser Verfahren gibt, dass sie möglichst schnell nach der Tatbegehung durchgeführt werden, dass man also nicht Jahre wartet, denn dann ist die Beibringung von überzeugenden Beweisen extrem schwierig. Und dass diese ganze Sache dann, wenn einmal die Urteile da sind, dass es Zeit braucht und dass die Urteile als dann doch gerecht empfunden werden müssen, dass sie also bedeuten müssen, dass man das Leid, was dort verursacht wurde, justiziell anerkennt. Aber dazu gehört dann auch, dass man das Leid dann auch der anderen Seite, und wenn es im Vergleich zum Leid, das der Völkermord hervorgerufen hat, noch so zahlenmäßig gering ist, dass man auch versucht, das anzuerkennen als Zeichen und als Geste der wirklich dann stattfindenden Versöhnung. Denn dadurch, dass es nicht stattgefunden hat, erlaubt es vielen Tätern, sich hinter dieser sogenannten Ungerechtigkeit zu verstecken und zu sagen, naja gut, die anderen sind ja auch nicht verurteilt worden, und das eigene Verbrechen, das eigene begangene Unrecht kleinzureden. Und das ist ja nicht das, was man eigentlich wollen möchte oder sollte.
In dieser Woche hat der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda seine Arbeit beendet. Eine sehr wichtige Arbeit, auch wenn noch nicht alle Drahtzieher tatsächlich gefasst werden konnten. Darüber habe ich gesprochen mit dem Völkerrechtler Gerd Hanke. Er untersucht den Genozid von Ruanda schon seit vielen Jahren. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hanke.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.